HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Wieder Warnstreik am Uniklinikum Gießen-Marburg. Diesmal haben laut Gewerkschaft Verdi rund 800 Pflegekräfte, Medizintechniker und Azubis ihre Arbeit niedergelegt. Ihre Forderung? Endlich Entlastung. Ein Krankenhaus sollte ja eigentlich ein Ort sein, an dem es ausschließlich um das Wohl von Patientinnen und Patienten geht und an dem sich die Beschäftigten wohlfühlen, damit sie ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können. Doch das mit dem Wohlfühlen ist am Uniklinikum Gießen-Marburg so eine Sache. Es herrscht dort schon länger Unruhe, denn die Bezahlung und auch die Arbeitsbedingungen scheinen für viele inakzeptabel zu sein. Die Beschäftigten fordern einen Entlastungstarifvertrag und um ihre Forderungen zu untermauern, haben sie jetzt wieder gestreikt. Alexander Gottschalk mit den Einzelheiten.
Wer in den großen Saal der Kongresshalle in Gießen kommt, merkt schnell, mehrere hundert Beschäftigte des Uniklinikums Gießen-Marburg streiken aus voller Überzeugung. Das gilt auch für die Gießener Krankenpflegerin Joanna Weber.
Es gibt Schichten, da sehe ich meine Kollegen am Vorbeilaufen. Sonst sehen wir uns in 9 Stunden nicht mehr. Wir sind eigentlich kaum noch in der Lage dazu, das Pensum, was wir haben, zu schaffen. Für keinen von uns ist die aktuelle Situation mehr tragbar. Ich möchte wieder Zeit haben, meine Patienten zu versorgen. Ich möchte wieder Zeit haben, meinen Auszubildenden was beizubringen. Ich möchte wieder Zeit haben, um Leben nach Feierabend zu haben, weil das gibt es im Moment nicht mehr.
Webers Hoffnungen ruhen auf dem Tarifvertrag Entlastung, den Verdi für das Klinikpersonal fordert. Vor 3 Wochen haben die Gewerkschaft und die Klinikleitung erstmals über die Eckpunkte einer solchen Vereinbarung verhandelt. Dazu Verdi-Sekretär Julian Drusenbaum.
Wir streiken, weil wir sagen wollen, wir brauchen wirklich mehr Tempo bei den Verhandlungen. Wir haben Ultimatum bis zum 24. März gestellt und das würden wir gerne einhalten, indem bis dahin der Tarifvertrag abgeschlossen ist.
Seit gestern sprechen die Beschäftigten in der Kongresshalle über die letzten Details ihres Forderungskatalogs. Dabei geht es zum Beispiel um konkrete Personaluntergrenzen für einzelne Krankenhausstationen.
Wir haben unsere Mindestbesetzung auf jeden Fall festgezurrt in den Gesprächen mit der Kinderklinik. Wir haben uns für das Personal, was abgesehen von der Mindestbesetzung auf Station sein muss, noch entschieden, wie zum Beispiel Erzieher oder Stationshilfen. Solche Dinge haben wir alle miteinander besprochen oder auch, wofür wir gerne unsere Belastungspunkte hätten.
Die Forderungen sollen der Klinikleitung vorgelegt werden. Die Geschäftsführung des Uniklinikums Gießen-Marburg kritisiert den aus ihrer Sicht engen Zeitplan. Dazu äußert sich Verhandlungsführer Gunter K. Weiß schriftlich so.
Die Geschäftsführung wird sich selbstverständlich mit den gewerkschaftlichen Forderungen sachlich auseinandersetzen, benötigt dafür aber angemessen Zeit zur Bewertung und Berechnung der finanziellen Auswirkungen und Möglichkeiten. In nur wenigen Tagen nach Vorstellung der konkreten Forderungen zu einem tragfähigen Tarifabschluss zu kommen, stellt eine gewaltige, kaum umsetzbare Herausforderung dar.
Erklärt das Ziel der Arbeitnehmerseite, sie wollen mehr Mitarbeiter einstellen und die vorhandenen zu mehr Arbeit motivieren. Ob das über einen Tarifvertrag Entlastung laufen wird, das ist offen. Kommt kein Kompromiss zustande, drohen weitere Streiks in Gießen und Marburg. Ein konkretes Datum dafür gibt es auch schon, erklärt Kinderkrankenpflegerin Weber.
Der 31. März ist quasi das Datum, an dem wir entweder beschließen werden, dass wir uns sehr freuen, weil das Uniklinikum mit uns an den Verhandlungstisch gegangen ist, oder der Tag, an dem wir weiter streiken werden, weil wir brauchen das einfach für uns.
Warnstreik am Uniklinikum Gießen-Marburg. Die Beschäftigten fordern mehr Entlastung, um ihre Patienten ordentlich versorgen zu können. Infos dazu hatte Alexander Gottschalk. Ja, und das Gesundheitswesen steht ja grundsätzlich vor vielen Herausforderungen. Und ein Forschungsprojekt könnte aber dafür sorgen, dass Medikamente, Gewebeproben oder auch ganze Organe zumindest schneller transportiert werden könnten. Und zwar per Drohne durch die Luft. In Kassel ist jetzt so eine Transportdrohne getestet worden und hr-Info-Reporterin Vanessa Rella war dabei.
In der Luft soll sie liegen, die Zukunft der medizinischen Transporte. Mit Drohnen, die schnell von A nach B gelangen und auch über Staus hinwegfliegen können. Am Klinikum in Kassel ist heute ein Prototyp einer Drohne für einen Testflug abgehoben. Sieht aus wie eine gewöhnliche Drohne, die man auch aus dem Hobbyfotografenbereich kennt. Doch diese hier ist etwas größer und stabiler gebaut. Kai-Georg Bachmann, Geschäftsführer Regional Management Nordhessen, erklärt, für welche Situation die Drohne konkret gebaut wurde.
Also wenn wir mal in die Situation kämen, dort auf dem OP-Tisch liegen und ihnen wird eine Gewebeprobe entnommen, sie schnell zu einem Ergebnis kommen, dann sind wir alle Nutznießer davon.
Air Moor heißt das Pilotprojekt für Luftmobilität. Es ist ein internationales Konsortium, an dem sich auch der Verbund Regionalmanagement Nordhessen mit Sitz in Kassel seit 2 Jahren beteiligt. Das Projekt wird mit 5,8 Millionen Euro von EU-Geldern unterstützt und ist insgesamt für 3 Jahre angelegt. Verglichen mit den anderen internationalen Projekten steckt der Testflug einer fast leeren Drohne heute in Kassel jedoch noch in den Kinderschuhen.
Also wenn wir in andere Länder schauen, wir sind ja hier in einem Konsortium auch mit Finnen, mit Norwegern, mit Schweden unterwegs, dann stellen wir fest, dort gibt es schon mehr Expertise, was dieses Fliegen von Drohnen in der Größenordnung angeht.
Vor 2 Jahren, als das Projekt an den Start ging, wurde unter anderem das Ziel formuliert, dass man in Kassel innerhalb von 3 Jahren nicht nur Medikamente oder Gewebeproben, sondern auch Personen für notfallmedizinische Zwecke befördern wolle. 1 Jahr Zeit bliebe noch dafür. Doch die Projektleiterin Eunice Newkey vom Regionalmanagement Nordhessen sieht die Realisierung ihres Innovationsprojekts in vielerlei Hinsicht noch in weiter Ferne.
Wir haben eine Regulation und wir müssen schauen, wie wir jetzt quasi mit dem, was wir haben, wie wir weiter daran arbeiten können.
Es hat große Pläne für die Mobilität von morgen in Nordhessen gegeben. Doch das ausgebaute Netz mit Drohnen, die auch schwerere Lasten transportieren können, es existiert im Moment nur in der Theorie. Das ausgemachte Ziel aller Beteiligten von Air Moor ist nun, dass bis Ende des Jahres immerhin ein fester Flugkorridor seitens der Stadt Kassel und der EU-Flugsicherheitsagentur für den Transport von Medikamenten und Laborgewebeproben genehmigt wird.
Medikamente per Drohne liefern. Sowas könnte in Zukunft alltäglich werden. Einen Testflug hat es jetzt schon in Kassel gegeben. Infos dazu hatte Vanessa Reller. Es gibt immer noch keine Ruhe bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt. Ganz im Gegenteil, denn in Sachen AWO-Affäre gibt es neue Ermittlungen. Dieses Mal gegen den bisherigen Leiter des Frankfurter Hauptamtes Ackmann. Das hat die Staatsanwaltschaft jetzt bestätigt und darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr-Inforeporter Frank Angermund gesprochen. Wir haben ihn gefragt, um welche Vorwürfe geht es denn in diesem neuen Kapitel der AWO-Affäre?
Ja, gegen den Leiter des Hauptamtes Tarkan Ackmann wird wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt. Es geht, wie du gesagt hast, mal wieder um die AWO-Affäre. Zwischen Ackmann und der Führung des AWO-Kreisverbands Frankfurt soll es eine sogenannte Unrechtsvereinbarung gegeben haben, eine stillschweigende Übereinkunft, ähnlich wie bei Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann. In Ackmanns Funktion als Amtsleiter soll er sich demnach bei Anliegen der AWO wohlwollend zeigen, so soll die Vereinbarung gewesen sein. Im Gegenzug soll die Schwester Ackmanns einen Job bei einem AWO-Tochterunternehmen bekommen haben. Das klingt sehr ähnlich wie die Vorwürfe, für die Feldmann verurteilt wurde. Aber auch hier, und das muss man nochmal deutlich sagen, gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Der Name Tarkan Ackmann ist wahrscheinlich vielen nicht sofort ein Begriff, nicht mal hier in Frankfurt. Erzähl uns doch mal genauer, wer ist dieser Mann und warum ist er so wichtig für die Verwaltung?
Ja, er ist, beziehungsweise war, muss man ja jetzt sagen, der Leiter des Hauptamtes. Das Hauptamt kümmert sich um das Stadtmarketing, um die Kommunikation mit den Bürgern, auch um diplomatische Beziehungen. Und vorher war Tarkan Ackmann Referent von Peter Feldmann, enger Vertrauter, unter anderem im Wahlkampf 2012. Er saß auch mal im Presse- und Informationsamt. Und durch Peter Feldmann ist er 2017 Amtsleiter geworden. Und auf mich hat Tarkan Ackmann immer einen sehr freundlichen Eindruck gemacht. Und es hat auf mich aber auch immer so gewirkt, als müsse er sofort springen, wenn Peter Feldmann nur hustet.
Normalerweise wird ja über laufende Ermittlungen nicht so offen gesprochen. Wie sind denn diese Informationen überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen?
Ja, Ackmann ist ja auch Gemeindewahlleiter in Frankfurt und in dieser Funktion hätte er am Sonntag im Römer die Ergebnisse präsentieren sollen. Doch noch bevor die Wahllokale überhaupt geschlossen waren, machte es schon die Runde, dass Ackmann seinen Mitarbeitern eine E-Mail geschrieben habe, dass er nicht mehr kommen werde. Und kurz darauf wurden dann auch die ersten Gerüchte gestreut, dass die Staatsanwaltschaft gegen Ackmann ermittelt. Das wurde an dem Abend, also am Sonntag, nicht von der Stadt bestätigt. Inzwischen hat die Stadt offiziell mitgeteilt, dass Ackmann darum gebeten habe, seinen Vertrag aufzulösen, um sich beruflich neu zu orientieren. Inzwischen kennen wir ja den wahren Grund.
Neues Kapitel in der AWO-Affäre. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den bisherigen Leiter des Frankfurter Hauptamtes, Ackmann. Infos dazu hatte Frank Angermund. In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile. Manche müssen das einfach tun, weil der Alltag sonst nicht finanzierbar ist. Andere wollen freiwillig ihrem Beruf weiterhin nachgehen, trotz Nachwuchs. So oder so, wer ein Grundschulkind hat und gleichzeitig arbeitet, der weiß sofort, wie wichtig eine Betreuung auch am Nachmittag ist. In 3 Jahren soll ein Gesetz in Kraft treten, wodurch Eltern Anspruch darauf haben, dass ihr Grundschulkind in der ersten Klasse den ganzen Tag betreut wird. Unser Landtagskorrespondent Sebastian Jakob hat sich angeschaut, wie Hessen darauf vorbereitet ist.
Was ginge da?
Ihr einfach.
Einfach nur ihr? Das ginge auch. Ja.
Auf dem Tisch das Federmäppchen, in der Hand der Bleistift. Tabea malt eine Bildergeschichte. Ihre Lehrerin gibt Tipps, was sie besser machen kann. Der 7-Jährigen gefällt die Betreuung am Nachmittag.
Man kann verschiedene Geschichten schreiben. Gerade korrigiere ich die Geschichte und die heißt Natur.
Die Riedberg-Schule in Frankfurt bietet schon jetzt den sogenannten Pakt für den Ganztag an. Eine Kooperation zwischen Stadt und Land. Betreut werden die Schüler der 1. und 2. Klasse gemeinsam. Ab 7.30 Uhr bis in den Nachmittag. Hausaufgaben gibt's keine, stattdessen Lernzeiten. Hier wird der Stoff wiederholt und vertieft, meist spielerisch. Grundschullehrerin Silke Andersson ist von dem Konzept überzeugt.
So ist es eben auch ein Ort zum Leben und nicht nur, ich bin hier, um morgens zu lernen und ich mag keine Schule, sondern es wird anders wahrgenommen dann auch.
Aktuell bieten 63% der 768 hessischen Grundschulen ein Nachmittagsangebot an, Tendenz steigend. Ab 2026 soll es dann den Rechtsanspruch für Eltern von Erstklässlern auf ein Ganztagsangebot geben. Kultusminister Alexander Lorz von der CDU kann noch nicht genau sagen, wie das am Ende auch angenommen wird.
Das Hauptproblem ist eigentlich, wir wissen nicht, wie die Eltern reagieren werden, wenn das Angebot erstmal da ist. Wir rechnen im Moment im Schnitt mit 70-80%. Das halten wir auch für realistisch. Es gibt Studien, die rechnen mit einer geringeren Quote. Es gibt natürlich auch andere Annahmen, die sagen, das werden alle Eltern für sich in Anspruch nehmen. Also müssen wir eigentlich mit 100% rechnen. Aber ich denke, für den Start, also für die nächsten Jahre, ist unsere Annahme eine ziemlich realistische.
Sollten tatsächlich 100% der Eltern eines Erstklässlers das Ganztagsangebot annehmen, ist eine Umsetzung innerhalb der kommenden 3 Jahre kaum zu schaffen. Dem bildungspolitischen Sprecher der FDP im Hessischen Landtag, Moritz Promny, geht die Planung deshalb nicht weit genug. Er sagt, es brauche genügend geeignete Lehrkräfte und ein klares Konzept, wie der Rechtsanspruch ab 2026 genau aussieht.
Was wir allerdings schon feststellen müssen, ist, dass wir mangels einer transparenten Bedarfsplanung wenig Plätze zur Verfügung haben. Und da muss die Landesregierung definitiv nachliefern.
Nur mit ausreichenden Kapazitäten komme das Konzept auch den arbeitenden Eltern entgegen. Und es sorge auch für mehr Bildungsgerechtigkeit, sagt die Leiterin der Frankfurter Riedberg-Schule Elisabeth Schwarz.
Wenn die Eltern arbeiten, dann brauchen die Kinder einen Ort, wo sie sich wohl und sicher fühlen, wo sie die Menschen, die um sie herum sind, kennen. Alle haben, sag ich mal, die relativ gleichen Möglichkeiten. Es sitzt eben keiner zu Hause alleine ohne seine Materialien oder ohne Freunde. Man hat da diese möglichst nahe Bildungsgerechtigkeit.
Noch 3 Jahre dauert es, bis der Anspruch auf Ganztagsschulen rechtlich verankert werden soll. Ob die Landesregierung ihre Hausaufgaben bis dahin erledigt haben wird, ist noch nicht abzusehen. Das kommt auch auf die Nachfrage an.
Ab August 2026 sollen Grundschulkinder in Hessen einen Anspruch haben auf ganztägige Betreuung. Klingt gut in der Theorie, doch wie realistisch ist dieser Plan? Dieser Frage ist hr-Info-Reporter Sebastian Jakob nachgegangen. Und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung. Das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung finden Sie auch wie immer zum Nachhören als Podcast auf hessenschau.de.